DW Menschen und Märkte.
Hallo Welt, Deutschlands Wirtschaft wächst wie selten. Biden, Hunter Biden, der Sohn des US-Vizepräsidenten, handelt jetzt mit ukrainischem Gas. Und Bye Bye America, Siemens verlässt die Wall Street. Das und mehr heute im Podcast der Deutschen Welle. Am Mikrofon begrüßt Sie Johanna Schmeller. Heute Morgen war es soweit. Der DAX hat die Rekordmarke von 9.800 Punkten geknackt. Und auch ansonsten zieht die deutsche Wirtschaft mächtig an. Das Investitionsklima ist gut, die Arbeitslosigkeit gering, die Konsumfreude groß. Aber es gibt auch zahlreiche Risiken, die die konjunkturelle Erholung wieder gefährden könnten. Hilke Fischer berichtet.
0,8% Wachstum im Vergleich zum Vorquartal. So stark ist die deutsche Wirtschaft seit 3 Jahren nicht mehr gewachsen. Und nicht nur das. Die Beschäftigung hat in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen. Der private Konsum zieht an und nach einer großen Zurückhaltung im vergangenen Jahr investieren deutsche Unternehmen inzwischen wieder kräftig. Alles deutet darauf hin, 2014 wird ein Jahr des Wachstums.
Wenn sich eine derartige Eigendynamik entwickelt hat, glaube ich, können wir für dieses Jahr konjunkturell sehr zuversichtlich sein. Ich gehe im Augenblick davon aus, dass das Wirtschaftswachstum 2,0% in diesem Jahr betragen wird. Es gibt aber inzwischen sogar die Chance, dass es etwas mehr sein könnte.
Sagt Rolf Schneider, Konjunkturexperte der Allianz. Zum Vergleich, 2013 wuchs die deutsche Wirtschaft nur um 0,4%. Ralf Solveen ist Konjunkturexperte bei der Commerzbank. Er bremst die Euphorie über den guten Start ins neue Jahr.
Man muss einmal sehen, wenn man sich die Zahlen für das erste Quartal sich anschaut, dass die natürlich vom milden Wetter im ersten Quartal sehr begünstigt worden sind. Gerade am Bau hat es eben weniger Ausfälle gegeben, als das ja sonst der Fall ist. Also darum sollte man da sicherlich 0,3, 0,4 Prozentpunkte von abziehen, dass man also bei einem Wachstumstempo von etwa 0,5% ist.
In Jahren mit kalten Wintern belebt der Bau in der Regel die Konjunktur erst im zweiten Quartal. Da wird das Wachstum nun wahrscheinlich schwächer ausfallen. Und auch wenn Konsumenten und Investoren wegen niedriger Inflationsraten und rückläufiger Arbeitslosigkeit guter Dinge sind, gesichert sind die guten Wachstumsprognosen noch lange nicht. Allianz-Experte Schneider.
Also im Augenblick, glaube ich, muss man das politische Risiko, das ausgeht von der Ukraine-Krise, als höchstes Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung ansehen. Es könnte sein, dass es zu Sanktionen kommt und zu einer Sanktionsspirale, wenn sich dieser Konflikt zuspitzt. Und dann müsste man sicherlich auch konjunkturelle Auswirkungen auf Deutschland sehen.
Im Januar und Februar sind die deutschen Exporte nach Russland bereits um 16% eingebrochen, die in die Ukraine um ein Fünftel. Hinzu kommt, der Wert des Euros steigt und steigt. Für Deutschland ist das zu verkraften, aber den europäischen Krisenländern macht der gestiegene Kurs schwer zu schaffen, denn der Höhenflug des Euros bedroht ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit. Das wiederum gefährdet auch die deutsche Wirtschaft. Rund 40% der deutschen Exporte gehen in Länder der Währungsunion. In den meisten Euro-Ländern bleibt der Aufschwung bislang verhalten. In Portugal und Zypern schrumpfte die Wirtschaftsleistung in den ersten 3 Monaten dieses Jahres um 0,7%, in Italien um 0,1% im Vergleich zum Vorquartal. In Frankreich, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone und bislang kein Krisenland, stagnierte die Wirtschaft. Konjunkturexperte Schneider ist dennoch optimistisch.
Wir haben gesehen, dass in den letzten Monaten sich die Konjunktur in den europäischen Nachbarländern in der Tendenz stabilisiert, auch wenn das erste Quartal jetzt etwas enttäuschend ist. Und von daher sind die Rahmenbedingungen für die deutsche Konjunktur auch dadurch besser, dass die Nachfrage auch aus den südeuropäischen Ländern in der Tendenz wieder zunimmt. Das ist sicherlich auch ein positives Zeichen für die deutsche wirtschaftliche Entwicklung.
Donetsk ist die 5. Stadt der Ukraine. Sie hat mehr als 1 Million Einwohner. Eigentlich geht es der Stadt gut. Dank Kohlevorkommen hat sich hier ein Handelszentrum gebildet. Aber seit der Ukraine-Krise laufen die Geschäfte immer schlechter. Stefan Lark hat sich umgesehen.
Durch dichtes Gestrüpp führt der Weg hinauf auf eine der Abraumhalden im Stadtteil Leninski in Donetsk. Oben angekommen eröffnet sich ein beeindruckender Blick auf die Bergarbeitersiedlung. Zu Füßen liegen kleine Einfamilienhäuser mit liebevoll gestalteten Gärten. In der Ferne sind Stahlwerke und weitere Halden zu erkennen. Sergej lebt hier und liebt diese Aussicht. Jetzt gibt es hier immer weniger Bergarbeiter. Viele arbeiten zum Beispiel auf Baustellen. Ganz genau weiß ich es aber auch nicht, wie die Leute hier ihren Lebensunterhalt verdienen. Manche treiben Handel, verkaufen irgendetwas. Es gibt auch noch einige Stahlarbeiter. Sergej besitzt einen großen Baumarkt in Donetsk. Seitdem die Krise in der Ukraine ausgebrochen ist, laufen die Geschäfte immer schlechter. Die erste negative Erscheinung ist, dass die Währung Hryvnia 1,5-mal schwächer geworden ist. Gleichzeitig verteuerten sich die Preise für Waren auf das Doppelte. Die Lieferfirmen berechnen jetzt gewisse Risiken mit ein. Dazu zählt vor allem die Ungewissheit, wann die Separatisten die ausgerufene Unabhängigkeit der Region Donetsk in die Tat umsetzen. Mit welcher Währung würde dann bezahlt? Welche Gesetzgebung gäbe es dann? Würden Geschäftspartner aus anderen Regionen der Ukraine dann wie Ausländer behandelt? Diese offenen Fragen führten derzeit zu großer Verunsicherung mit negativen Folgen fürs Geschäft, erzählt Sergej. Es gibt noch ein anderes Problem. Die Lieferfirmen möchten hierher keine Waren mehr liefern. Sie kennen mich schon recht gut. Ich arbeite schon lange mit ihnen zusammen und war immer ein zuverlässiger Kunde. Aber sogar mir haben sie gesagt, dass sie nur noch gegen Vorauszahlung liefern. Sie haben Angst, dass es eine ähnliche Situation wie auf der Krim geben wird. Sie befürchten, dass jederzeit die Donetsker Volksrepublik die Abspaltung von der Ukraine umsetzen kann und dann die Lieferfirmen kein Geld mehr bekommen. Auch die Kunden machten sich Sorgen, vor allem darüber, dass ihr Erspartes eventuell schon bald nichts mehr wert sei. Dies hätte zumindest momentan den Effekt, dass viele jetzt noch schnell lang geplante Anschaffungen tätigten, auch wenn dies mit gewissen Schwierigkeiten verbunden ist. Viele Geldautomaten seien außer Betrieb. Zumindest mit Kreditkarten könne man noch bezahlen. Doch Sergej befürchtet, dass es immer schwieriger wird, das Sortiment in seinem Baumarkt aufrechtzuerhalten. Immer seltener kämen Waren bei ihm an, die er in anderen Regionen der Ukraine bestellt habe. Der Grund dafür liege in den Checkpoints der Separatisten auf den Landstraßen rund um Donetsk. Problematisch ist es, wenn wie vor kurzem ein vollbeladener Lieferwagen von Mariupol nach Donetsk unterwegs ist und an einem Checkpoint von Rebellen aufgehalten wird. Dort sagte man ihm, dass er alles ausladen soll, weil sie den Wagen kontrollieren müssten. Und dann ist der Fahrer umgekehrt und zurück nach Mariupol gefahren. Ich warte schon seit 2 Monaten auf diese Bestellung. Die Firma hat versprochen zu liefern, aber jetzt haben sie Angst, zu uns zu kommen. Die Abspaltung der selbsternannten Volksrepublik Donetsk von der Ukraine hat Sergej bislang nichts Gutes gebracht. Und er befürchtet, dass sich die Situation eher noch verschlechtern wird. Die Frage ist, ob es uns innerhalb der selbsternannten Volksrepublik noch gelingen wird, Geschäftsbeziehungen zu knüpfen, ob unser Pass in Europa noch gültig sein wird. Ich muss doch in den Urlaub fahren und Dienstreisen machen können durch unsere Ukraine und nach Europa. So ist es. Doch mit Europa und dem Rest der Ukraine haben die Separatisten abgeschlossen. Auf Sergej und viele andere Geschäftsleute der Region Donetsk kommen schwierige Zeiten zu.
Wer ist eigentlich Hunter Biden? Der Sohn des US-Vizepräsidenten Joe Biden macht jetzt was mit Gas. Das wäre jedem egal, wäre der 44-Jährige nicht direkt in eine Schlüsselposition bei einem ukrainischen Gasmulti aufgerückt. Eine Personalie, die man ungewöhnlich finden kann. Besonders, weil die Gasfirma Burisma an strategisch wichtigen Standorten bohrt. Aber erst auf Nachfrage ringt sich das Weiße Haus zur folgenden Erklärung durch. Hunter Biden und die anderen Mitglieder der Biden-Familie sind freie Bürger der USA. Ein Porträt von Silke Hasselmann.
Joe Biden war am 22. April nach Kiew gereist. Dort sprach der US-Vizepräsident mit dem auch von Washington ausgesuchten Übergangspremier Yatsenyuk. Es sei, so Biden, auch um Energiefragen gegangen. Und seine Botschaft lautete: Mit den richtigen Investitionen und den richtigen Entscheidungen kann die Ukraine ihre Energieabhängigkeit mindern. Wir werden ihnen in jeder erdenklichen Art helfen, dieses Ziel zu erreichen. 3 Wochen später schreckt der nächste Karriereschritt seines Sohnes Hunter viele Amerikaner auf. Die meisten finden zumindest anrüchig, dass der Sohn des US-Vizepräsidenten in den Vorstand des größten privaten Öl- und Gasproduzenten in der Ukraine rückt. Einige unterstellen Papa Biden sogar, den aus US-Sicht strategisch interessanten Burisma-Posten für Hunter eingetütet zu haben. Denn was qualifiziere den überhaupt für einen Job in der Öl- und Gasindustrie? Doch der heute 44-jährige Demokrat konnte auch weder Züge bauen noch fahren, als ihn der republikanische US-Präsident George W. Bush einst in den Vorstand der staatlichen Eisenbahngesellschaft Amtrak berief. Außerdem soll der Doktor der Jurisprudenz und Partner einer großen New Yorker Anwaltskanzlei nicht nach Gas bohren, sondern Burismas Rechtsabteilung leiten. Öffentlich bekannt ist Hunter Biden in den USA übrigens nicht, auch wenn er in den Aufsichtsräten vom Truman National Security Project sitzt und im Welternährungsprogramm der USA. Er tauchte bislang nur im Fernsehen auf, wenn er, wie Ende April, für die Aktion werben will, 5 Tage lang ernähren von 1,50 Dollar. Voriges Jahr habe er 5 Tage lang nur Nudeln und Haferschleim gegessen. Diesmal machten seine Frau und seine 3 Töchter mit, um auf die schlechte Ernährungslage für Menschen unterhalb der Armutsgrenze hinzuweisen. Da werde diesmal sicher mehr Nahrhaftes dabei sein. Das war kurz nach Vater Bidens Kiew-Besuch. Unklar ist, ob Hunter da bereits von seinem neuen Job wusste. Klar ist jedoch, dass die auf Zypern registrierte Burisma da bereits Bidens Studienfreund Devin Archer in den Vorstand berufen hatte. Archer hatte einst mit Außenminister John Kerrys Stiefsohn und Ketchup-Erbe Christopher Heinz den Hedgefonds Rosemont Capital gegründet und auch Hunter Biden dort untergebracht. Zudem beriet der reiche Investor Kerrys Präsidentschaftskampagne 2004 und zählt bis heute zu den größten Spendeneintreibern für demokratische Spitzenpolitiker. Nun der Posten bei der nicht allzu informationsfreudigen Burisma, die Bohrlizenzen für Öl und Gas in allen 3 ukrainischen Schlüsselregionen besitzen soll, in den Karpaten, im Becken von Dniepro-Donetsk und im ostukrainischen Azov-Kuban-Becken. Übrigens, nächste Woche will US-Vizepräsident Joe Biden abermals verreisen, diesmal nach Zypern, dem Burisma-Sitz. Ein Zufall oder ein Interessenskonflikt? Der Sprecher des Weißen Hauses verwies die fragende Presse an das bislang schweigende Büro des Vizepräsidenten und erklärte ansonsten nur, dass Hunter Biden und andere Mitglieder der Biden-Familie Privatpersonen seien. Ihr Arbeitsplatz spiegle keine Unterstützung durch die Administration wider.
Siemens sagt Goodbye. Ein denkwürdiger Tag für das deutsche Unternehmen Siemens. Der holländische Gemini-Windpark orderte 150 Windräder, ein Riesenauftrag im Wert von 1,5 Milliarden Euro. Und zum letzten Mal wird die Siemens-Aktie heute an der Wall Street gehandelt. Ein Abschied nach 13 Jahren. 2001 war es noch schick, nach Amerika an die Börse zu gehen. Aber der Wind hat sich gedreht.
Aus dem schweren Tanker Siemens sollte ein schlagkräftiges, wendiges Unternehmen werden. Dies erträumte sich der damalige Chef des Münchner Elektronikkonzerns Heinrich von Pierer.
Wenn man das in ein Bild zusammenfasst, ist es gerechtfertigt zu sagen, dass wir so viele Geschäftsgebiete haben, wir nämlich fast 100 Schnellboote haben, die sich beweglich am Markt zeigen und die für die Zukunft im Großen und Ganzen sehr gut aufgestellt sind.
Umsatzträchtige Bereiche, sprudelnde Gewinne, so die Vision des ehrgeizigen Ex-Managers vor gut einem Jahrzehnt. Dazu gehörte auch ein explodierender Aktienkurs. Den beabsichtigte Siemens mit dem Börsengang in New York zu erreichen. Das Geschäft dort sollte ein Juwel werden.
Siemens wollte, wie viele andere deutsche Aktiengesellschaften, den US-Kapitalmarkt für sich erschließen. Das heißt, es wollte für Aktionäre in den Vereinigten Staaten interessant werden, um einfach da auch Kapital aufnehmen zu können.
Begründet Franz Josef Leven, Direktor des Deutschen Aktieninstituts, den Start von Siemens an der Wall Street. Mit viel Tamtam wagten die Münchner deshalb vor gut 13 Jahren den Sprung aufs New Yorker Börsenparkett. Doch nun aus vorbei. Das Abenteuer in New York hat sich für Siemens nicht gelohnt. Das stellt Elena Plakina, Siemens-Analystin von Independent Research, fest.
Nach 10 Jahren werden mittlerweile lediglich 5% des Gesamtvolumens an der New Yorker Börse gehandelt. Aus Unternehmenssicht, wenn man die Kosten gegenüberstellt, lohnt sich der Aufwand nicht mehr, dort gelistet zu sein.
Es war schlicht zu teuer in New York. Pro Jahr musste der Münchner Elektronikriese nämlich gut 200 Millionen Euro berappen. Zudem stöhnte man bei Siemens über eine Menge Regularien, viel Bürokratie, erklärt die Siemens-Analystin Elena Plakina.
Unter anderem die Berichterstattung gegenüber der amerikanischen Aufsichtsbehörde. Die Transparenzrichtlinien müssen erfüllt werden. Darüber hinaus muss man auch den Arbeitsaufwand berücksichtigen, die so ein Unternehmen hat, wenn es die richtigen Richtlinien publizieren möchte.
Die Schmiergeldaffäre, juristische Auseinandersetzungen mit den US-Behörden machten es Siemens in Amerika zusätzlich schwer. Mit dem Rückzug von der New Yorker Börse entzieht sich Siemens nun ein Stück weit dem Zugriff der amerikanischen Oberaufseher. Doch schadet das dem Konzern nicht? Der Direktor des Deutschen Aktieninstituts, Franz Josef Leven.
Nein, ich glaube nicht, dass das dem Unternehmen Siemens schadet. Ganz im Gegenteil, die Siemens-Aktie ist nach wie vor für den US-Amerikaner zugänglich. Sie kann an der deutschen Börse erworben werden und zwar sehr preisgünstig und sehr effizient. Und Siemens spart eine ganze Menge an Kosten. Das heißt, für das Unternehmen dürfte sich das tendenziell eigentlich positiv auswirken.
Großinvestoren können mittlerweile an jedem Rechner rund um den Globus handeln. Für sie spielt es also keine Rolle mehr, ob sie die Aktie in New York, London oder Frankfurt kaufen. Siemens befindet sich jedenfalls in guter Gesellschaft. Einst waren bis zu 17 deutsche Unternehmen in New York gelistet, darunter die Allianz, die Telekom oder der Autokonzern Daimler. Doch diese DAX-Konzerne haben sich ebenfalls von der Wall Street verabschiedet. Übrig bleiben nur die Deutsche Bank, die Waldorfer Softwareschmiede SAP und der Gesundheitskonzern Fresenius Medical Care. Noch ist der Rückzug für diese Schwergewichte allerdings kein Thema.
Ein Bericht aus dem Frankfurter Börsenstudio von Ulla Herrmann. Und das war der Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Im Studio verabschieden sich in der Technik Erhard Bürger und am Mikrofon Johanna Schmeller.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.